Ich komme ja noch ein bisschen, merke ich, vom letzten Sonntag her, wo ich sehr eindrücklich fand, Pisch uns Anteil daran gegeben hat, wie Christen in China unterwegs sind. Ich fand es wirklich, mich hat es sehr berührt und angesprochen und es ist schon ein bisschen diese Woche mit mir gegangen. Und ich dachte heute Morgen, als ich noch in meinem Pastorat saß und noch das letzte Mal die Predigt durchgegangen bin, wie schön wäre es, heute Morgen davon zu wissen, dass diese Christen, die wir letzten Sonntag auf Bild gesehen haben, heute Morgen für uns beten. Für uns beten. Das hat mich wirklich sehr berührt, dieser Gedanke. Und weil ich daran gespürt habe, in dem, wie sie erzählt hat, was wohl, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, an Kraft, an Geist Gottes dort lebendig geworden ist. Und ich freue mich sehr über boomende und wachsende Christengemeinden am anderen Ende der Welt, sage ich mal. Ich steige ein mit dieser Perspektive, die ihr schon eröffnet habt, ja auch mit den Liedern, mit der Moderation, mit den Gedanken, mit euren Beten zu Gott hin und beginne mal mit einem Bekenntnis heute Morgen. Ich bin bekennender. Ich darf jetzt nicht Bayern-Fan sagen, glaube ich, gell? Dann habe ich euch verloren. Ich bin bekennender Teetrinker. Seit einigen Jahren fällt mir auf, wie sich die Werbung von Tee radikal verändert hat. Früher stand auf den Verpackungen Rooibos-Kräutertee aromatisiert. Heute steht Mond und Sterne. Früher stand Tee mit Kräutern und Fruchtstücken. Heute steht Tee der langen Freundschaft. Früher stand Früchtetee mit Himbeer-Aprikose-Geschmack. Heute steht Glücksbringer. Was so ein Tee nicht alles leisten muss, der arme Tee. Teewerbung verspricht einiges. Aber jede Art von Werbung trägt wahnsinnig große Versprechen im Gepäck. Ich habe euch heute Morgen noch einmal eine Werbung mitgebracht, die ihr alle kennt, weltweit. Wir schauen es uns an.
Können in einem Auto echte Freude und kompromisslose Kraft serienmäßig sein? Wenn man alles will, dann ja. Keine halben Sachen. Der neue Toyota RAV4 Hybrid.
Nichts ist unmöglich.
Toyota. Was für ein Versprechen. Nichts ist unmöglich. Im Umkehrschluss heißt das, alles ist möglich. Nachdenken darf man über solche Werbesprüche nicht, soll man wohl auch nicht. Hält die Werbung, das ist die Frage, hält die Werbung ihr Versprechen? Hält der Tee, hält Toyota, was sie versprechen? Oder sind das nicht alles nur falsche Versprechen, an die wir uns längst gewöhnt haben? Jetzt kommt mein Switch. Muss ja kommen, gell? Die Bibel ist voller Versprechen. Gott ist voller Versprechen. Der Glaube setzt darauf, dass Gott sich uns verspricht. Wer glaubt das von uns? Nichts ist unmöglich bei Gott. Nun, wir sind hier in der Kirche an einem Ort, wo Gott zu Hause ist. Wir sind heute zu einem Treffen eingeladen, zu dem Gott eingeladen hat. Es gibt wohl auch einige unter uns, die dem Satz zustimmen, dass bei Gott nichts unmöglich ist. Einigen Schriftkundigen unter uns mag sogar einfallen, was im Lukas-Evangelium steht. Ich zitiere, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und der eine oder die andere könnte erzählen, wie das nun bei ihm war. Heute haben wir also, erlaubt mir diesen Vergleich, heute haben wir es mit einem göttlichen Werbetext aus dem Buch Jesaja zu tun, der voller Versprechen steckt. Es geht um versprochenes Glück, um Erlösung aus Not, um zukünftiges Heilsein. Ich habe euch diesen Text mal abgedruckt und wir gehen ihn miteinander durch. Ich lese ihn uns vor. Stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht, seht, da ist euer Gott. Er kommt zur Rache. Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen wird frohlocken. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Lande. Und wo es zuvor trocken gewesen ist, sollen Teiche stehen. Und wo es dürre gewesen ist, sollen Brunnenquellen sein. Wo zuvor die Schakale gelegen haben, soll Gras und Rohr und Schilf stehen. Und es wird dort eine Bahn sein und ein Weg, der die Heilige Weg heißen wird. Kein Unreiner darf ihn betreten, nur sie werden auf ihm gehen. Auch die Toren dürfen nicht darauf umherirren. Es wird da kein Löwe sein und kein reißendes Tier darauf gehen. Sie sind dort nicht zu finden, sondern die Erlösten werden dort gehen. Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupte sein. Freude und Wonne werden sie ergreifen. Und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Nun, das ist ein Werbetext. Ein großer Text, der von einem großen Gott erzählt. Was wir eben hörten, ist eine einzige Werbung für die Größe und für die Macht Gottes. Jesaja spricht diese Worte zu Menschen, die mit müden Händen, erkennt ihr euch? Mit müden Händen und wankenden Knie vor ihm stehen. Sätze, für deren Wahrheit Jesaja übrigens niemals selbst garantieren kann. Und doch spricht er sie aus und doch hat er sie angekündigt. Seht, da ist euer Gott. Gott greift ein, er sprengt eure Ketten, er wirkt unter euch. Seht ihr's denn nicht? Auf vier große Versprechen Gottes gehe ich ein anhand dieses Textes. Sie gelten dir, wenn du magst. Du darfst sie für dich jetzt so annehmen und hören. Nimm sie ruhig persönlich. Übrigens auch gegen den Augenschein. Auch gegen das, was dir die anderen Sinne wahrmachen wollen. Versprechen 1. Kein Löwe und kein reißendes Tier. Im 6. Jahrhundert steckt das Volk Israel wieder mal ziemlich fest. Der Zorn Gottes hat sie erwischt. Das wird uns ganz breit und sehr ausführlich in Kapitel 34, in Kapitel vor 35 berichtet. Und so fand sich das Volk schließlich 70 Jahre in der Fremde. Doch Gottes Zorn hat niemals das letzte Wort. Geschwister, Gottes Zorn hat nie das letzte Wort. Darum schickt er ihnen nochmal einen Boten. Und dieser Bote spricht zu ihnen von einer hellen Zukunft. Große Werbeplakate. Nicht von einer Zeit, in der es nur helle Ränder an den dunklen Wolken gibt, sondern es sind Zeiten ohne Wolken. Den Menschen, die zu diesem Volk gehören, wird versprochen, dass sie wieder nach Hause dürfen. Dorthin, wo sie ihre Wurzeln haben, wo sie jetzt am liebsten wären. Und Jesaja nimmt diese Leute innerlich mit und entwirft vor ihnen einen Blick in die Zukunft. Er stellt ihnen vor Augen, wie sich dieses neue Leben in der Zukunft anfühlt. Kein Löwe und kein reißendes Tier mehr. Jetzt müssen wir wissen, reißende Tiere gehörten für sie zum Alltag. Löwen, Hyänen liefen damals schon nachts durch das Dorf und kratzten an ihren Häuserfassaden. reisten die Leute damals ein paar Mal im Jahr nach Jerusalem, war das eine gefährliche Reise. Auf verschlungenen Gebirgswegen unterwegs. Du wusstest, wenn du zum Tempel nach Jerusalem willst, dann ist das gefährlich. Schnell so ein schöner Spaziergang irgendwie, so ein bisschen von Sulpach hierher ins Credo oder mit dem Auto von Altbach hierher am Sonntagmorgen. Wo sind da die Löwen und die Hyänen? Jesaja predigt, dass sie schon bald aus der Fremde freikommen und wieder die Gelegenheit haben werden, zum Berg Zion zu laufen, zu den großen Festen nach Jerusalem zu pilgern. Das wollten sie. Jesaja weckt eine ganz tiefe Sehnsucht ihnen nach der heiligen Stadt. Jerusalem und der Tempel sind für sie das Highlight. Doch eines sollte sich in Zukunft auf ihrem Weg nach Jerusalem ändern. Es würden keine Löwen mehr geben. Es würde ihnen kein reißendes Tier mehr Angst machen. Der sonst immer so gefährliche Weg würde ohne Gefahr sein. Als sie das hören, wisst ihr, wie sie reagieren? Sie starren den Jesaja, diesen Boten, diesen Gottesboten, mit ganz großen Augen an. Und sie sagen zu Jesaja: Jesaja, das gibt es nicht. Ein so großes Versprechen, für das Gott gerade steht. Eine Welt ohne Bedrohung, ohne gefährliche Tiere, ohne Seuchen, ohne eine einzige Chance, Sorge, nicht vorstellbar, einfach nicht denkbar. Was muss das für eine andere Welt sein? Doch ihr Gott verspricht's ihnen, auch gegen ihre Vorstellungskraft. Sollte Gott etwas unmöglich sein? Kein Löwe. Und kein reißendes Tier mehr, nie mehr. Versprechen 2. Sagt den verzagten Herzen, seid getrost und fürchtet euch nicht. Vers 4. Seit es Menschen auf dieser Erde gibt, gibt es verzagte Herzen. Damals in Babylonien, heute in Babylonien, also im Iran und im Irak. Verzagte Herzen. Damals an allen Orten der Welt, heute an allen Orten der Welt, verzagte Herzen um uns herum, verzagtes Herz in uns. Verzagte Herzen machen nicht nur Angst, wie das dieser Tage eine psychologische Psychotherapeutin meinte. Verzagte Herzen führen in Stimmungen, die unser Leben dämpfen und kaputt machen. Jesaja ruft dagegen an, seid getrost und fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Manchmal hat man eine solche Ermutigung besonders nötig. Manchmal brauchen wir Zuversicht. Kennst du das auch? Wolfgang Huber erzählte, wie er und seine Frau vor einigen Jahren im Advent im Sudan waren. Im Sudan finden wir Zerstörungen von über 20 Jahren Bürgerkrieg. Im ganzen Land ist dieser Bürgerkrieg anzusehen. Unter solchen Kriegsbedingungen an den Sonntagen, so erzählt Huber, zusammenzukommen, bleibt für ihn eine unvergessliche Erfahrung. Er erzählt, wie die Leute im Sudan an den Sonntagen aus allen Richtungen zusammenlaufen, um Gottesdienste zu feiern. Und er hat miterlebt, wie aus der Furcht dieser Menschen Hoffnung auf Erlösung wuchs. Er hat miterlebt, wie sich durch verzagte Gesichter das Licht der Verheißungen Gottes bricht. Er sah das Leuchten in den Augen dieser Menschen und ihren aufrechten Gang. Er erlebt in Afrika, wie wahr das wurde, was hier bei Jesaja stand. Seid getrost und fürchtet euch nicht. Dieses Bild vom letzten Sonntag, das Silke Gabrisch aus China gezeigt hat, vielleicht habt ihr es noch vor Augen, die ihr da wart. Die Bibel, den Kopf auf der Bibel. Seid getrost und fürchtet euch nicht. Wolfgang Huber erlebte in den Gottesdiensten im Sudan mitten im Krieg große Zeugen des Glaubens, die ihn schwer beeindruckten. Diese Menschen wurden für ihn zu unvergesslichen Adventserlebnissen, weil sie Ausschau hielten nach den versprochenen Zeiten. weil sie den großen Versprechen Gottes Glauben schenkten, weil sie in ihren aufrechten Gang ihre ganze Würde hineinlegten. Sagt also den verzagten Herzen, seid getrost und fürchtet euch nicht. Geschwister, ich habe es euch ja gesagt, das ist ein Wahnsinnswerbetext. Versprechen 3. Dann werden die Augen der Blinden aufgehen. Man kann den Versprechen Gottes, an den Versprechen Gottes zweifeln. Ich bin mir ziemlich sicher, dass gerade unter uns Menschen sitzen, weil ich das von mir auch kenne, die dann, wenn man von solchen gewaltigen Versprechen erzählt, sich Zweifel im Herzen breit machen. Man kann an diesem großen Versprechen Gottes zweifeln. Durch die ganze Bibel hindurch läuft eine Straße des Zweifels an diesen Versprechen Gottes. Ich tippe das nur an einer Stelle an. Als Johannes der Täufer sich riskiert und sich den Mund verbieten ließ, warfen sie ihn ins Gefängnis. Und dort begann er an seinem Vertrauen zu Jesus zu zweifeln. Er wusste nicht mehr, ob er Jesus glauben konnte. Er war sich einfach nicht mehr sicher. Er kam ganz durcheinander und in ihm sprachen so viele innere Stimmen, die ins Gehege kamen. Für die Frage, die Johannes in dieser Zweifelssituation, die er in dieser Zweifelssituation stellte, wurde er weltbekannt. Bist du, so fragte er, bist du Jesus, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Angefochtener Glaube ist der Normalfall. Wundert euch nicht, wenn sich in eurem Glauben Zweifel bemerkbar machen, das gehört dazu. Es mag Zeiten geben, in denen du nur noch so ein Fünkchen Glauben in dir findest. Johannes fragt ganz ernsthaft, ob der Advent nicht ein gut gemeinter himmlischer Werbespruch ist, der etwas zu groß geraten ist. Ist das mit Jesus eine Falschmeldung? Soll er sein Leben weiter auf ihn setzen? Bist du, der da kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Merkt ihr ihm die Wucht dieser Frage an? Merkt ihr, wie er innerlich zagt und kämpft und ficht? Als Jesus von den Zweifeln seines Täufers Johannes hört, wisst ihr, was er zu ihm sagen lässt? Er gibt ihm ein Bibelwort aus Jesaja 35 mit. Johannes der Täufer in seinem Zweifel, was soll er hören? Blinde sehen und Lahme gehen und Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und er fügt noch hinzu, und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Und Jesus gibt dem Johannes, dem Täufer, damit zu erkennen, wo ich bin, gehen Menschen die Augen auf. Wo ich bin, Johannes, wirke, fangen Lahme an zu gehen, wo mein Geist weht, sehen Blinde wieder. Wo ich Menschen anrühre, hören Taube wieder. Johannes, entscheide selbst, ob ich der bin, auf den du wartest. Schau, was ich tue. Schau dir an, wie ich wirke, erlebe mit, wie ich rede und was ich in Bewegung bringe. Wenn du dir das alles angeschaut hast, dann entscheide. Während bei uns die etablierten Kirchen mit leeren Gotteshäusern, sinkenden Mitgliederzahlen und Blindheit zu kämpfen haben, geht in Brasilien, in Lateinamerika, in großen Teilen Afrikas und Asiens die Post ab. Menschen werden sehend. Die Anhängerschaft der charismatischen und pfingstlerischen Gruppen des globalen Südens beläuft sich heute auf ca. 600 Millionen Menschen. Silke Gabrisch, ich erinnere gern nochmal an Sie, von der Weltbibelhilfe erzählte uns letzten Sonntag, wie jedes Jahr 500.000 Menschen in China zu Jesus finden. Menschen, die sich zu diesen wachsenden Gemeinden zählen, erleben eine ungeheure Lebendigkeit, die sich bei den etablierten Kirchen vermissen. Viele von ihnen erzählen, wie sich ihr Leben zum Besseren verändert. Sie erleben den lebendigen Gott am eigenen Leib. Über ihrem Leben gehen ihnen die Augen auf. Und das, obwohl und gerade deshalb, weil sie zum großen Teil in schwierigsten Situationen leben. Sie erleben das, wovon Jesaja spricht und woran wir manches Mal zweifeln. Dann werden den Blinden die Augen aufgetan. Versprechen 4. Ewige Freude wird über ihrem Haupte sein, heißt es in Vers 10. Ewige Freude ist meine Erfahrung nicht. Ewige Freude ist mir total fremd. Punktuelle Freude kennen wir. Wir kennen die Freude, die für einen kurzen Besuch bei uns ist. Und dann geht sie wieder. Wir kennen die Freude, die uns schon mal selig sein lässt. Wir kennen die Freude, die so stark sein kann, dass sie uns sogar im Leide trägt. Wir kennen die Freude in Jesus, dessen Eigentum zu sein, wirklich etwas Starkes ist. Aber ewige Freude? Nee. Solange wir nicht in Herrlichkeit sind, bleibt bei uns nichts anderes übrig, als in Niedrigkeit auf der Erde herumzuhüpfen. Freude und froh haben übrigens die gleiche Wortwurzel wie Frosch. Der springt und hüpft und quakt und man meint ihm anzusehen, wie viel Lebensfreude in ihm steckt. Freude hat folglich etwas mit Hüpfen zu tun und mit Singen und mit Springen. Das alte Kirchenlied von Paul Gerhardt nimmt diesen Gedanken auf. Mein Herz geht in Sprüngen. Und kann nicht traurig sein. Freude ist nicht identisch mit Spaß. Spaß kommt vom italienischen Spasso und meint Zeitvertreib, Zerstreuung, Vergnügen. Spaß ist oberflächlich. Freude ist Zutrauen. Freude hüpft in Zuversicht. Der Gegenbegriff von Spaß ist Ernst. Der Gegenbegriff zu Freude ist Trauer. Permanent lustige Christen und eine spaßige Kirche braucht diese Welt nicht. Es braucht zwar eine Kirche, die Spaß hat und Spaß macht. Benötigt wird aber eine ernsthafte Kirche, die sorgsam und entschlossen hinschaut und handelt. Es braucht die freudige Kirche, die Zuversicht und Zutrauen in Jesus ausstrahlt. Freude ist zum Glück im biblischen Sinn nicht nur eine Emotion, Geschwister, sondern eine Haltung, auch eine trotzige Haltung der Freude, die ausdrückt, ich vertraue auch gegen den Augenschein, den Versprechen meines Gottes. Ich traue ihm mehr zu als den Prognosen und Wahrscheinlichkeiten dieser Welt. Ich traue ihm mehr zu als das, was mich bedrängt und verrückt macht. Ich traue dem, der aus Steinen Gotteskinder machen kann. Dem Herrn unserer Kirche im besten Sinne alles zuzutrauen. Ihm ist nichts unmöglich. Ein Wahnsinnswerbetext. Was haben wir heute gehört? Wir haben gehört, Gottes Versprechen sind immer größer als das, was wir erleben. Immer. Auch schon auf diesem blauen Planeten löst er seine Versprechen ein. Aber nur immer mal wieder. Mehr als wir sehen, öfter als uns klar wird. Löwen und reißende Tiere schleichen zwar immer noch um uns herum und schauen, wie sie uns zu Fall bringen können. Ja, und doch erleben wir, wie wir vor manchen Gefahren bewahrt bleiben. Wieder und wieder haben wir verzagte Herzen. Und doch erleben wir die Stärke von Gottes Geist, der uns mit den Worten begegnet: seid getrost und fürchtet euch nicht. Zweifel und Blindheit verstellen uns den Blick auf sein Tun. Und doch erleben wir helle Momente, sind berührt von den Worten des Himmels, gehen als Gesegnete unseren Weg weiter. Also, was bleibt am zweiten Advent? Lasst uns adventlich froh sein, frösche sein, ein bisschen, wenigstens, manchmal, ein wenig hüpfen, springen und singen im Zutrauen, im sich verlassen auf den Gott, der voller Versprechen ist. Nichts ist unmöglich bei Gott. Amen.